Im heutigen Vortrag geht es um das Thema Rückengesundheit und Gesundheit im Allgemeinen. Warum machen wir den Vortrag heute? Der Grund ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Jeder im Laufe des Lebens wird irgendwann Rückenschmerzen bekommen. Sei es durch eine Überlastung, einen Bandscheibenvorfall oder einfach nur muskulär bedingt oder durch psychische Faktoren. Deshalb ist es wichtig, dass wir über diese Thematik sprechen. Zum einen aber auch aus dem Grund, weil Rückenschmerzen ist einer der häufigsten Gründe für Arbeitsunfähigkeit. Viele können aufgrund der Beschwerden und Schmerzen, die entstehen, gar nicht mehr arbeiten. Und ich als Physiotherapeut erlebe das immer wieder in meiner Praxis, wie schlimm es einen tatsächlich treffen kann, wenn man an chronischen, langanhaltenden, quälenden Rückenschmerzen leidet. Und es gibt ein paar Punkte, auch ein paar Gründe, die man im Alltag umsetzen kann, um diese schlimmen Zustände eventuell auch präventiv ganz zu vermeiden. Oder falls es einen dann doch trifft, dass man dann damit viel besser und eher umgehen kann. Auch noch mal kurz zu mir. Ich bin Physiotherapeut, vielleicht ist auch schon bekannt, habe über 10 Jahre an Erfahrung in der Behandlung, in der Arbeit von Patienten, mit Patienten, eine eigene Praxis und deshalb fühle ich mich qualifiziert, auch mal über dieses Thema heute zu sprechen. So, wir springen weiter zum nächsten Punkt und zwar: Was passiert eigentlich im Laufe von unserem Leben? Im Laufe des Lebens werden wir nicht jünger, wir werden älter. Und es gibt insgesamt 4 Faktoren, die unsere Körperhaltung, unsere Kondition und Belastbarkeit am meisten beeinflussen. Der erste Punkt ist, dass beim Gehen, wenn wir gehen, dass die letzte Gangphase verloren geht. Das heißt, dass wenn wir gehen, wir nicht mehr den Vorstoß über den großen Zeh nach vorne haben. Wir können jetzt mal einen kurzen Test machen. Setz mal die Füße auf den Boden ab und versucht, nur den großen Zeh isoliert anzuheben, ohne dass die anderen Zehen mitgehen. Geht?
Definitiv nicht.
Wenn es nicht mehr isoliert möglich ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, das ist wichtig, dass man die letzte Gangphase, diesen Vorstoß nach vorne, verliert. Warum ist das wichtig für die Rückengesundheit? Der Grund dafür ist, dass wenn wir gehen, findet eine Gewichtsverteilung vom Fuß ins Knie, in Hüfte, in den Rücken statt. Und wenn wir die letzte Gangphase nicht haben, dann wird nur die äußere Muskelkette belastet. Das heißt, die ganze Belastung schießt sofort in den Rücken. Wenn wir den großen Zeh aktiviert haben, wir haben die letzte Gangphase, dann haben wir eine gute Gewichtsverteilung, sprich die 50% an Körpergewicht. Und Sie können sich vorstellen, jeder Schritt ist das 4-fache vom Eigengewicht, was über die Gelenke in die weiteren Gelenke verteilt wird. Dass wenn wir die innere Kette mit aktivieren, dass das Gewicht dann sich gleichmäßiger verteilt. Ich habe das schon häufiger erlebt, Patienten mit Kniebeschwerden, das war, glaube ich, vorhin Thema, wenn die anfangen, den großen Zeh zu aktivieren, richtig zu entlasten, dass infolge auch die Kniebeschwerden sich bessern, da eine richtige Gewichtsverteilung dann wieder stattfindet. So, warum ist es ein Problem auch in Bezug auf den Schuh? Sehr viele haben engen Vorfuß am Schuh, dass die Schuhe eher spitzer sind. Das Problem dabei, dass der Fuß dabei zusammengedrückt wird und wir die Aktivität vom großen Zeh gar nicht mehr haben. Das heißt, wenn wir abrollen, ist Abrollen ein Begriff? Ja. Wenn wir über den Boden abrollen, wird der große Zeh nicht aktiviert, sondern in den Boden immer wieder reingedrückt. Und habt ihr so einen Hallux-Zeh, habt ihr mal gesehen? Wenn der große Zeh nach innen gedrückt ist, so eine Deformität vom Fuß, das ist häufiger die funktionelle Folge davon, dass wir über den großen Zeh abrollen und er immer weiter nach innen gedrückt wird. Deshalb, die Aktivität im großen Zeh geht im Lebensverlauf häufiger verloren, auch bedingt durch die Schuhe. Das ist einer der ersten Punkte, auf die man achten sollte, wenn wir das Problem, Rückenbeschwerden beeinflussen möchten. Das andere Problem, das Becken kippt nach vorne. Wer kennt das nicht? Ne? Man steht, versucht sich zu entspannen, Becken geht nach vorne, Bauchmuskeln arbeiten nicht. Das Problem dabei, auch gerade bezogen auf die Rückenschmerzen, ist, dass dabei, wenn das Becken nach vorne kippt, wir eine starke Kompression im unteren Rücken haben. Und die Ursache dafür, schwache Bauchmuskeln. Wer von euch macht Bauchmuskeltraining?
Ja.
Neuerdings. Genau. Ne, das ist eher die wenigen. Ja. Ja. Denn. Ja. Ja. Deshalb ist es sehr wichtig, zumindest zu können, das Becken nach vorne zu kippen. Wir können mal gerne mal die Beckenkippung ausprobieren. Setzt euch mal gerade hin. Und unter Beckenkippung meine ich, dass wir das Becken nach vorne eindrehen und nach hinten strecken. Eindrehen und strecken. Versucht es mal. Ja? Also, ich erlebe das leider in meiner Praxis, dass viele das überhaupt nicht können. Und wenn ich das versuche anzuleiten, sie gar nicht wissen, was bewegt werden muss.
So Bauch aufstrecken und Bauch wieder rein.
Ja. Genau, das ist keine Bauchtanzübung. Aber
tanzen wir gleich noch?
Tanzen.
Mit Daniel. Ja, ja, schon klar. Aber.
Genau. Das heißt, wenn die Bauchmuskeln schwach werden, wenn wir diese Fähigkeit verlieren, wird der Rücken immer wieder nach hinten extendiert, gestreckt. Wir haben sehr viel Kompression hinten, sehr viel muskuläre Überlastung hinten. Durch die Bauchmuskeln wird der Rücken nicht entlastet. Diese Korsettfunktion, die die Bauchmuskeln erfüllen, lässt langsam nach, geht langsam weg. Und infolge haben wir muskuläre Rückenschmerzen, wissen häufiger nicht, wo es herkommt. Aber wenn wir da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür gewinnen, wo das Becken steht im Alltag, ob wir das vielleicht ein bisschen eindrehen und einfach bewusst darauf achten, allein das bringt schon eine enorme Entlastung im Alltag für unseren Rücken. Der nächste Punkt. Die Schulter bestimmt häufig unsere Körperhaltung. Ne, wer kennt das nicht, dass wir so sitzen? Ja. Wenn wir gestresst sind, Arbeit und. Irgendwann wird es zur Gewohnheit und dann hängen wir nur noch hier. Das Problem dabei ist dann der Bizeps. Ich erkläre einmal warum. Weil wenn wir so sind, haben wir die Schlüsselmuskeln in der Rotatorenmanschette, die die Schulter eigentlich stabilisieren, bewegen sollen, nicht. Das heißt, der Bizeps, der in seiner Funktion alle diese Bewegungen macht, übernimmt die Funktion von der Rotatorenmanschette und infolge macht die Schulter ebenfalls Probleme. Das heißt, auch diese schlechte Körperhaltung und dadurch ne, Handy, PC, auch wenn wir im Stehen arbeiten, ist es auch häufiger in der Position. Der Bizeps wird hypertroph, schmerzhaft. Das kann man auch testen, indem man vorne so ein bisschen reindrückt in die Sehne. Und wenn sie sich schmerzhafter anfühlt, haben wir sehr wohl durchaus mal eine Kompensation hier vorne durch den Bizeps. Sprich, die Rotatorenmanschette sollte man ebenfalls kräftigen. Die einfache Übung dazu, Gummiband, Außenrotation. Aber da haben wir noch später vielleicht auch auf unserem YouTube-Kanal einige Videos dazu, was man dazu machen kann. Aber wichtig, das auch nochmal zu erwähnen. Und zu guter Letzt, der Kopf bestimmt unsere Körperhaltung. Wer kennt das nicht? Man ist aufmerksam, man schaut irgendwo im Bildschirm, der Kopf geht nach vorne und der ganze Rücken geht mit. Und wenn der Kopf nach hinten geht, richten wir uns auf. Sprich, es wird häufiger über Körperhaltung und Korrektur gesprochen. Wie kann man die Körperhaltung am besten korrigieren, beeinflussen? Durch unsere Kopfposition. Das heißt, wenn Sie ne, bei der Arbeit, wenn Sie stehen, einfach nur den Kopf nach hinten einstellen. Dem wird die ganze Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule anpassen und in Folge hat man aufrechte, gerade Körperhaltung. Könnt ihr das mal gerne mal ausprobieren? Ja, vielleicht mal das Kinn einfach nach hinten bewegen. Also nicht das, sondern einfach nach hinten. Ja, und man merkt, man richtet sich auf. Und im Prinzip, wenn man nur darauf achtet, dass der Kopf ein bisschen weiter hinten steht, hat man automatisch eine gerade Körperhaltung. Genau, kann auch mal eine einzelne Übung sein. Weil, auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn der Kopf vorne steht, das hat einen Einfluss auf unsere Schulterbeweglichkeit. Ne? Wenn wir den Kopf nach vorne bewegen, versuchen den Arm zu heben, da wird hier geklemmt. Und wenn wir das Kinn nach hinten bewegen, das geht deutlich besser nach oben. Sprich, Körperhaltung am besten durch die Kopfposition beeinflussen. Ich gehe da noch etwas genauer gleich darauf ein. Aber das Thema heute ist ja noch Rückenschmerzen. Das Problem bei Rückenschmerzen, dass sie häufig keine klare Ursache haben. Manchmal kann es muskulär bedingt sein, dass bestimmte Muskelgruppen die Symptome verursachen. Das kann aber auch durch Organe bedingt sein. Der Grund dazu ist, dass Organe sowie Hautareale und Muskulatur die gleichen Innervationspunkte in der Wirbelsäule haben. Und wenn ein Organ eine Dysfunktion, Hyperaktivität hat, sendet er Signale zum gleichen Segment wie das Hautareal, was von dem Segment versorgt wird. Das heißt, eine Organdysfunktion macht Rückenschmerzen am Dermatom, also am Hautareal, was am gleichen Punkt die Organe versorgt. Oder es kann einfach durch Abnutzung entstehen. Ne? Das heißt, wenn wir uns viel einseitig bewegen, ne, wir müssen immer wieder die Rotation machen im Rumpf, weiß nicht, weil wir so am Tisch sitzen und müssen die Computer immer wieder auf der gleichen Seite reinlegen. Ne? Der Körper passt sich dem an. Es wird immer wieder am gleichen Gelenk bewegt, bewegt, bewegt. Und wenn man das ein paar Millionen Mal gemacht hat, ne, das sind keine 20 Mal, das sind wirklich viele Bewegungen, die das Gelenk aushalten kann, aber im Lebensverlauf, im Zeitverlauf nutzen sich die Gelenke ab. Und durch degenerative Prozesse können auch Schmerzen entstehen. Und hier auch nochmal ganz wichtig, Stress kann auch Schmerzen verursachen. Wenn wir schlecht schlafen, schlechter Schlaf, kann auch einen Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung haben. Wer kennt das nicht? Man hat schlecht geschlafen und man ist einfach gereizt. Ja, alles bringt einen aus dem Gleichgewicht und man reagiert sehr schnell auf Sachen, die eigentlich es nicht wert sind, darauf zu reagieren. Das heißt, die Schmerzwahrnehmung wird stärker und dadurch haben wir auch Rückenschmerzen. Auch nochmal ganz wichtig, Bandscheibenvorfall. Wisst ihr alle, was das ist? Ich kann es noch mal kurz zeigen. Ein Bandscheibenvorfall, ne? Wir haben hier die Bandscheibe. Wenn ein starker Druck auf die Bandscheibe draufkommt, kann das Innere des Bandscheibenkerns nach außen herausrücken. Das heißt, wenn es rausrückt, das heißt, das Innere des Kerns geht mit dem Druck auf das Nervengewebe, entsteht eine vermehrte Kompression auf dem Nerv, was dazu führt, dass eine Minderversorgung, Minderernährung vom Nerv entsteht. Und in Folge hat man alle Symptome wie Rückenschmerzen, Taubheit, Unbeweglichkeit etc. pp. Das heißt, Bandscheibenvorfälle, auch ein ganz wichtiger Punkt, haben wir alle. Ja. Du hast Bandscheibenvorfall, du, ich habe einen Bandscheibenvorfall, jeder hat einen Bandscheibenvorfall. Warum ich das sage? Man kann Bandscheibenvorfälle haben, hat man auch, aber dabei keinerlei Symptome empfinden. Deshalb geht man häufiger zum Arzt, der macht ein MRT, Röntgen, sieht hier Bandscheibenvorfall, also ist das die Ursache für Rückenschmerzen. Häufiger ist es gar nicht die Ursache, es ist einfach ein Zufallsbefund. Ähnliches gilt auch für Meniskusverletzungen oder auch Schulterverletzungen. Man kann Verletzungen sein, die anatomisch bedingt sind, aber die Schmerzen haben gar nicht die, die Schmerzen sind gar nicht durch die Struktur verursacht. Ist dann muskulär, psychisch bedingt, einfach durch eine Überlastung, weil Schmerz wird auf Hirnebene wahrgenommen und das ist immer eine Interpretationsgeschichte des Hirns, ob wir tatsächlich Schmerzen wahrnehmen oder nicht. Auch nochmal kurz zusammenfassend. So wie wir uns im Alltag bewegen, hat einen enormen Einfluss, wie wir mit 70, 80, 90 uns bewegen werden. Die einfachsten Punkte, die Sie schon ab heute in Ihrem Leben umsetzen können, um einfach Rückenbeschwerden, aber auch viele andere Beschwerden zu vermeiden, sind die folgenden. Wenn man geht, auf den Bodenkontakt vom Großzeh achten. Warum das? Gehen ist ein sehr komplexer neurophysiologischer Vorgang. Als wir geboren worden sind, krabbeln etc., es hat schon ein paar Jährchen gedauert, bis wir gehen konnten. Und da sind über 200 Muskeln betroffen beim Gehen. Das heißt, wenn wir aktiv auf bestimmte Sachen achten, wie das Knie ein bisschen zur Seite stellen oder über die Ferse auftreten, auch laut Studienlage, das ist sehr schwer, dadurch den Gang zu beeinflussen. Deshalb müssen wir uns eher auf das Empfinden konzentrieren, wenn wir unseren Gang beeinflussen möchten, auf das Empfinden vom großen Zeh mit dem Boden. Wenn Sie einfach nur spüren, dass der Großzeh Kontakt mit dem Boden hat, man muss vielleicht sichtbar gar keinen Kontakt haben, aber wenn man das einfach nur spürt, der Körper wird sich darauf ausrichten und das Gangbild entsprechend anpassen. Also der erste Schritt für bessere Rückengesundheit, Kniegesundheit, Hüftgesundheit und, ist das Spüren des großen Zehs beim Gehen. Der nächste Punkt ist unsere Beckenposition. Eine Überstreckung vom Becken ist eine enorme Belastung für den Rücken. Eine Kippung nach vorne ist eine Entlastung für den Rücken. Das heißt, wenn wir den Rücken entlasten möchten, müssen wir im Alltag darauf achten, wo unser Becken steht. Auch wenn Sie sitzen, wenn Sie stehen, wenn Sie gehen, einfach nur darauf achten, dass das Becken ein bisschen eingedreht ist, dass hier was passiert. Becken eindrehen heißt aber auch nicht Luft anhalten. Ja, also man muss, das ist immer noch eine entspannte Position. Man muss immer noch frei atmen können und in der Lage sein, alles zu machen, was man eigentlich vorhat. Dann Rotatorenmanschette. Jeder Physiotherapeut wird darüber einen Vortrag halten können, wie wichtig die Rotatorenmanschette ist. Das aber auch nicht ohne Grund. Also es ist ein sehr wichtiger Muskel. Deshalb wollte ich das heute auch nochmal mit reinnehmen. Es ist wichtig, dass Sie die Rotatorenmanschette auch präventiv ein bisschen kräftigen, ein bisschen mobilisieren, sei es mit einem Gummiband, sei es aus dem, mit einer Hantel etc. Das ist ein sehr wichtiger Muskel. Wenn Sie diesen aufbauen, wenn Sie da zwei, drei Übungen machen, eine Außenrotation mit dem Gummiband oder Abduktion mit dem Gummiband, einfache Übungen oder im Fitnessstudio, Seilzug, das wird Ihnen viel Leid vermeiden. Und eine kräftige Rotatorenmanschette ist ein sehr gutes Indiz, dass man später keine Schulterprobleme bekommt. Und die sind sehr lästig. Also ich habe da echt Patienten gehabt, da beschäftigt man sich seit Jahren mit und das wird nicht besser, weil ja, kann man auch vermeiden, die Probleme. Und zu guter Letzt Körperhaltung. Körperhaltung bitte über den Kopf korrigieren. Ja, Kopfposition ist entscheidend. Das bedeutet einfach so ein Chin-In, Kinn ein bisschen nach hinten. Wenn Sie merken, Sie hängen wieder, Kinn nach hinten. Wenn Sie gestresst sind, Kinn nach hinten. Weil die Kinnposition, die Kopfposition ist entscheidend für unsere gesamte Körperhaltung. Wenn man darauf achtet, wenn man einfach diese kleine Korrektur immer wieder mal einbaut, man wird merken, dass der Nacken sich nach 1 bis 2 Wochen, wenn man es gemacht hat, sich deutlich weicher anfühlt. Es ist nicht mehr so fest, so verspannt und man ist einfach lockerer und freier im Alltag, als wenn man nicht darauf achtet. Das heißt, diese 4 Punkte sind entscheidend, wie man sich dann später mit 70, 80 bewegt und welche Beschwerden man eventuell haben wird. Das ist ein wichtiger Punkt, deshalb gibt es dazu eventuell noch Fragen. Wenn nicht, dann mache ich weiter. Ist, denke ich mal, verständlich. Ja? Okay. So, wir sollten aber auch die Muskulatur nicht ganz außen vor lassen. Deshalb möchte ich nochmal drei Muskeln ansprechen, die uns gerade bei Rückenschmerzen häufiger problematisch sein können. Zum einen ist es der Quadratus lumborum. Das ist hier der seitliche Muskel am Rücken. Wenn man ein bisschen tiefer reindrückt, wird er eventuell schmerzhaft sein. Also hier rein einfach in die Flanke. Das ist ein wichtiger Muskel, weil wenn die Gesäßmuskulatur langsam abbaut, dann übernimmt beim Gehen die Rumpfstabilität die Rückenmuskulatur. Das bedeutet, der Quadratus, dieser Muskel, erfüllt eine Funktion, die er eigentlich gar nicht erfüllen soll. Und das ist sehr häufig das Problem, dass die Gesäßmuskulatur nicht mehr aktiv ist und beim Gehen uns stützt, weil vor allem diese stützende Bewegung vom Becken, dass es nach oben gestützt wird, wird über die Gesäßmuskulatur gemacht. Wenn die nicht arbeitet, machen wir das über den Quadratus lumborum. Der wird in Folge fest, verspannt, macht Rückenbeschwerden. Ich sage noch gleich was zu. Dann das andere ist das Zwerchfell. Warum ist das Zwerchfell wichtig? Der Grund dafür ist, dass es einer der wichtigsten Atemmuskel ist. Und wenn er richtig arbeitet, stützt er auch unseren Brustkorb. Und wenn der Brustkorb gestützt und gesichert wird, da haben wir viel mehr Stabilität im Rücken und in Folge auch eine Entlastung für die weitere Muskulatur, die den Rücken unterstützt. Und der gute Hüftbeuger. Wenn wir länger sitzen, Ursprung und Ansatz sind einfach aneinander angenähert. Der hat wenig Funktion, wenig Aktivität und wird auch häufig verspannt. Wenn man sich hier so ein bisschen in die Leiste reindrückt, wenn es sich schmerzhaft anfühlt, das ist meist der Hüftbeuger. Die Muskeln, die verspannt fest sind, sind Muskeln, die schwach sind. Ja. Wenn man verspannten Nacken hat man schwachen Nacken. Wenn man verspannten Quadratus hat, hat man schwachen Quadratus. Ja, mit anderen Worten, wenn wir effektiv Verspannungen lösen möchten, dann müssen wir die Muskeln nicht dehnen, sondern erkräftigen. Weil dadurch, durch die Bewegung, durch die Kräftigung, kommen neuronale Reize in den Muskel, der wird angesteuert. Durchblutung kommt in den Muskel, das heißt, die Nährstoffe kommen zu der Struktur. Und der Muskel geht auf Länge und zieht sich wieder zusammen, was beim Training stattfindet. Das heißt, er wird auch nochmal funktionell gedehnt. Das heißt, wenn wir verspannte Muskulatur haben, sei es im Quadratus, sei es hier ein Hüftbeuger, ist es viel besser, diesen zu kräftigen, als ihn immer wieder zu dehnen. Wobei eine Dehnung auch immer ein sehr guter Einstieg ist, um seine körperliche Gesundheit zu beeinflussen. Also müssen wir nochmal auf das Diaphragma eingehen, weil auch sie atmen falsch. Ja. Es ist häufig das Problem, wenn man gestresst ist, dass man beim Atmen die Atemhilfsmuskulatur verwendet und die Atmung eher sternal stattfindet. Das heißt eher in die Brust. Dabei haben wir zwar eine geringe Aktivierung von dem Diaphragma, aber das Diaphragma wird dabei nicht ganz sich weiten können. Und das Besondere, wenn das Diaphragma sich weitet, findet gleichzeitig eine tiefe Drainage und Massage von dem Organgewebe statt. Das heißt, die Verdauung, die Durchblutung in dem Bereich wird auch besser. Wir können mal kurz testen, wie Sie atmen. Versuchen Sie mal, die Hände auf die Brust zu legen und einfach mal tief ein- und ausatmen. 2, 3 Atemzüge. Wenn Sie jetzt spüren, dass eben der Brustkorb sich weitet, haben Sie eher eine sternale Atmung. Es gibt eine bessere Möglichkeit zu atmen. Haben Sie es gespürt? Nein? Okay. Vielleicht sind Sie Bauchatemtyp, aber nicht schlimm. Kann sein, ja? Okay. Wir probieren mal die Flankenatmung aus. Ja, weil es ist wichtig, dass wir das einmal machen, denn wenn wir die Flankenatmung ansteuern, machen, da wird das Diaphragma aktiviert und das kann schon mal entlastend sein bei Rückenschmerzen. Versuchen Sie mal, die Hände hinten an die Flanken zu legen. Und wenn Sie einatmen, sollten die Rippen in die Hände sich drücken. Das heißt, beim Einatmen, Sie spüren jetzt den Druck von den Händen und in die Hände reinatmen. Weil die Lunge, die verläuft entlang des Brustkorbs hinten, vorne wird es abgeschnitten nach hinten. Und wenn wir in die Flanken hinten einatmen, dann entfalten wir die volle Kraft der Lunge und aktivieren das Diaphragma. Klappt das?
Ich spüre noch Schmerzen. Ich spüre auch noch Schmerzen.
Ja. Wenn man Schmerzen verspürt, das sind muskuläre Schmerzen. Ne? Das ist sehr häufig bei sternalen Typ. Wenn man viel in die Brust einatmet, dann atmen sozusagen, wenn wir in die Flanken die Atmung umstellen, da atmen wir diese Verspannung weg. Ne? Das heißt, auch durch die Atmung, durch die Flankenatmung, kann man eine Dehnung erzeugen und eine Entspannung der Muskulatur.
Wie kann ich das steuern?
Das ist meine Frage.
Genau. Wenn man die Hände hinten anlegt, spürt man so einen taktilen Reiz, das ist ein Druck. Am besten, am einfachsten ist, dass man versucht, zu Beginn einfach nur den Brustkorb beim Einatmen in diese Richtung zu weiten. Das Problem dabei ist, dass wahrscheinlich auch Sie schon so lange in die Brust geatmet haben, dass diese Fähigkeit irgendwann nachlässt. Man kann es aber wieder aufnehmen. Das ist auch Übungssache. Deshalb, Gesundheit ist nicht etwas, was man einem Tag verändern kann. Aber wenn man dran bleibt, wenn man daraus Routinen entwickelt, das wird besser. Ja, wir gehen mal weiter. So. Auch nochmal ganz wichtig, wir haben schon zuvor die Körperhaltung angesprochen, aber allgemein, es gibt keine perfekte Körperhaltung. Für den Rücken ist es viel besser, dass man immer wieder mal seine Körperhaltung verändert. Nur mal steht, mal sitzt, mal ein bisschen verdreht, sitzt, dann wieder zurück. Ist nur wichtig, dass die Körperhaltung sich zumindest mal alle 30 Minuten verändert. Da hat man drei Möglichkeiten insgesamt. Man kann die Körperhaltung einfach verändern, aufstehen, hinsetzen. Oder man kann eine Übung durchführen. Die zeige ich euch später. Oder man kann aufstehen, gehen, Kaffee holen, Kollegen besprechen, sonst was. Es ist nur wichtig, dass der Rücken sich im Tagesverlauf sich ein bisschen bewegt. Zumindest ein bisschen. Weil wenn wir gerade sitzen, 8 Stunden am Stück, aber gerade sitzen, ist es auch schlecht für den Rücken, weil nur durch Bewegung die Nährstoffe, die Durchblutung zu den Bandscheiben gelangt. Und wenn wir im längeren Zeitraum uns nicht bewegen, haben wir eine Minderversorgung von den Bandscheiben, Muskeln etc. Und die Muskeln, da die Rückenmuskulatur nicht bewusst angesteuert werden kann, das ist eher eine tiefliegende Muskulatur, die werden auch fester, die verspannen, werden schwach, bauen ab. Und in Folge haben wir auch Rückenbeschwerden. Obwohl wir gerade sitzen, wird der Rücken trotzdem Probleme machen, wenn wir uns nicht dabei bewegen. Also wie gesagt, 3 Möglichkeiten. Entweder Körperposition verändern, ist klar. Aufstehen, ein bisschen gehen. Kaffee holen, Toilette, sonst was. Oder einfach mal eine Übung machen. Zeige ich später. So, ganz wichtiger Punkt. Also, wenn wir unsere Gesundheit fördern möchten, es wäre schon gut, dass wir eine Gewohnheit daraus entwickeln. Ne, was ist eigentlich eine Gewohnheit?
Was wir jeden Tag machen.
Genau, ohne darüber nachzudenken. Ne, etwas, was wir in unseren Alltag einbauen. Ne, das ist wichtig zu verstehen, weil die Verbesserung der Gesundheit, das erlebe ich auch immer wieder in meiner Rehabilitation mit den Patienten, die Fortschritte stellen sich nicht sofort ein. Man sieht auch nicht sofort die Erfolge. Aber wenn wir uns den Zeitraum, wie es vor 2 Wochen, vor 2 Monaten, vor 5 Monaten war, betrachten, anschauen, dann sind die Unterschiede signifikant. Wenn wir anfangen, zumindest die Punkte umzusetzen, die wir heute besprochen haben, das macht einen riesen Unterschied, wie der Körper damit umgehen kann. Das heißt, das Ziel letztendlich aus dem, was wir heute besprochen haben, Gewohnheiten zu entwickeln, wie Kopf nach hinten, Becken eindrehen, aber auch eine gewisse Aktivität und Training, das besprechen wir jetzt auch nochmal gleich. Und zwar, wenn wir über die Gewohnheiten sprechen, müssen wir die richtigen Gewohnheiten für uns aussuchen. Weil wenn wir etwas aussuchen, was wir nicht gerne machen oder was einfach zu viel Resistenz in uns erzeugt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir das überhaupt mal umsetzen. Um die richtigen Gewohnheiten für sich zu finden, gibt es das Akronym RICHTIG. Ich gehe da mal kurz ein bisschen etwas genauer drauf ein, weil es ist wichtig. Das wird Ihnen helfen, die richtigen Bewegungsgewohnheiten letztendlich auszuwählen und diese später dann umzusetzen. Das R steht für Relevanz prüfen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Inwieweit ist die Gewohnheit, die wir umzusetzen versuchen, wichtig für uns? Wenn wir gerade über gesunde Gewohnheiten sprechen, wie zum Beispiel mehr gehen, sich mehr bewegen, dann ist es so, dass sie eher unangenehm eine gewisse Resistenz haben. Aber wenn sie wichtig für uns, wichtig genug für uns ist, dann werden wir das machen. Wir nehmen mal als Beispiel, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte einfach aktiver sein im Alltag. Das heißt, diese Gewohnheit sollte schon so gewählt sein, dass sie auch eine Relevanz für uns hat. Dann Identität verankern. Wenn wir gesunde Gewohnheiten auswählen, gerade Sportarten, ist mein Grundsatz, so das anzugehen, sollte eine Gewohnheit, eine Sportart sein, die man ein Leben lang durchführen kann. Etwas, was man vielleicht früher gemacht hat, vielleicht hat man früher Fußball gespielt und das wieder eine Bewegungsgewohnheit daran zu koppeln, ist eigentlich strategisch der richtige Schritt, als sich zum Beispiel mit was ganz Neuem zu beschäftigen. Pole Dance oder was auch immer. Das wird ein bisschen schwierig sein, das dann wieder als eine Gewohnheit umzusetzen, als mit Fußball wieder anzufangen. Das ist ein banales Beispiel, aber ich denke, verständlich. Ganz wichtig, klein starten. Wir haben gesagt Fußball. Was ist die Vorstufe von Fußball? Laufen. Die Vorstufe von Laufen? Gehen. Ja. Wenn wir ganz klein anfangen, wäre der erste Schritt, wir machen einfach mehr Schritte am Tag. Wir gehen mehr. Das wäre schon eine gute Gewohnheit und damit könnte man zumindest seine kardiovaskuläre Gesundheit und seine Gesundheit insgesamt fördern. Die WHO sagt, zumindest alles unter 4000 Schritte am Tag ist gesundheitsgefährdend. Ja. Zumindest 6000 Schritte ist schon wohlwollend, um einfach seinen Gesundheitszustand zu erhalten. Da sagt die WHO, das habe ich jetzt nicht erfunden, deshalb ganz wichtig. Ja. Dann Handlungsträger definieren. Was löst die Gewohnheit aus? Wenn wir jetzt über Gehen sprechen, das kann zum Beispiel sein der Feierabend. Jeden Dienstag habe ich um 16 Uhr Schluss, also gehe ich nach Hause und wenn wir jetzt sagen wir mal mit dem Bus fahren, steigen wir einfach eine Bushaltestelle früher aus und wir haben Zeit, um nach Hause zu gehen. Dadurch können wir schon mal mehr Schritte vom Alltag mitnehmen, als wenn wir es nicht machen. Wenn wir es an etwas koppeln, was wir sowieso tagtäglich machen. Nicht unwichtig ist das Messen. Wenn wir über Gehen sprechen, spazieren gehen, das Gehen kann man sehr gut messen. Zum Beispiel, ich trage jetzt auch hier eine Sportuhr, habt ihr wahrscheinlich auch die ein oder andere. Das heißt, die Schritte kann man sehr gut messen und man kann sehen und auswerten, wie viel bin ich tatsächlich gegangen und sich dann entsprechend auch belohnen. Also, dann, wie kann ich das in den Alltag einbauen? Das haben wir schon vorhin gesagt, ne? Bushaltestelle früher aussteigen. Dann macht man automatisch mehr Schritte und so kann man was Gutes für die Gesundheit tun. Und nicht irrelevant, es hilft, wenn man die Schritte, dass man die Tage, wo man auch mal länger geht, auch mal sichtbar macht. Es kann ein Kalender sein, vielleicht eine App, dass man zumindest die Erfolge ein bisschen festhält. Sprich, bedeutet für Sie, wenn man eine Gewohnheit aussucht, versucht es irgendwie sichtbar zu machen, dass man tatsächlich die Gewohnheit, die man als Ziel hat, die gute Gewohnheit, die gesunde Gewohnheit, auch misst. Ne? Sei es ein Kalender, wo man Kreuzchen reinmacht oder eine App. Also es hilft, wenn man etwas hat, wo man das ein bisschen trackt. Belohnungssysteme, ja, das ist ganz, ganz wichtig, ne? Mit Belohnung meine ich nicht, okay, wir laufen heute 6.000 Schritte am Tag und dann gehen zu McDonald's, um sich zu belohnen. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja? Versucht, wenn man sich belohnt, wenn man damit arbeitet, auch Belohnungssysteme auszusuchen, die einen positiv beeinflussen. Es kann ein Proteinshake sein, ne, die schmecken mittlerweile auch sehr gut, ein Saunagang. Also etwas, was einen auch tatsächlich positiv unterstützt. Also nicht eine positive Gewohnheit mit einer negativen Gewohnheit koppeln. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, aber ich denke, das ist logisch, aber wichtig, dass wir das ansprechen. Und wenn man eine Gewohnheit in einer Gruppe oder mit einem Partner verfolgt, die Wahrscheinlichkeit, dass man dranbleibt, ist viel höher, als wenn man das versucht, alleine umzusetzen. Man muss auch nicht mal einen Partner haben, mit dem man das macht. Man muss es zumindest mal nach offen kommunizieren. Okay, ich habe vor, das und das zu machen. Das mache ich jetzt zweimal die Woche. Kannst du mich dafür verantwortlich halten, wenn ich das nicht mache? Ja, also Accountability. Es hilft, wenn man das auch mal nach außen kommuniziert. Hier kommt natürlich auch die Typsache. Manchen hilft es nicht. Aber den meisten ist es tatsächlich eine Hilfe, dass man das entweder zusammen macht mit einem Partner oder in einer Gruppe oder dass man jemand hat, der einen dafür verantwortlich hält, wenn man das nicht umsetzt. Das ist etwas, was wir auch noch mal vorhin erwähnt haben. Die Fortschritte kommen nicht sofort. Aber wenn man zumindest die Sachen, die wir heute besprochen haben, in sein Leben integriert, wenn man das umsetzt, dann wird man die Fortschritte spüren. Man wird sehen. Das kommt nicht über Nacht, aber die Routine, die Gewohnheit macht den großen Unterschied, ob man jetzt mit 60, 70, 80, 90 noch Treppe steigen kann. Ja. Ob man mit den Enkelkindern spielen kann oder ob man vor Schmerzen ja, gar nicht mehr aufstehen kann und nur noch auf Unterstützung angewiesen ist. Das sind kleine Sachen, aber die Gesundheit ist wertvoller als all das Geld, was man hier haben könnte. Denn wenn man das einmal verloren hat, das kriegt man nur sehr schwer bis gar nicht mehr wieder. Deshalb ist es wichtig, dass man einfach Acht darauf nimmt und versucht, durch Gewohnheiten, durch die richtige Einstellung, durch die richtige Atmung, durch die Beckenposition, durch den großen Zeh, Kopfposition, Schulter, dass man diese Momente einfach mal umsetzt, weil der Körper wird einem langfristig dafür danken. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse mitgeben, auch was mal für seine Gesundheit zu tun. Und ja, die beste Medizin ist die Prävention.